Ich würde auch noch betonen, dass wir einfach aus der historischen Erfahrung heraus eine besondere Position haben als CDU, weil wir eben damals die Machtbeschaffer für Hitler waren.
Mauerecho. Ost trifft West. Wo Geschichten die Grenzen überwinden. Wir reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponder.
Hallo und herzlich willkommen zu Mauerecho Ost trifft West, dem Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung. Heute wenden wir uns einem Thema zu, das tief in die deutsche Geschichte und Gegenwart hineinwirkt. Dem Konservatismus in Ost und West. Obwohl die deutsche Einheit politisch vollzogen ist, erleben viele Menschen Unterschiede im politischen und kulturellen Selbstverständnis. Weiter ist spürbar. Was heißt heute konservativ sein? Zwischen Bewahren und Wandel, zwischen Tradition und Fortschritt, im Kampf gegen rechtsnationale Kräfte, die dieses Land in dunkle Zeiten führen wollen. Ist der Konservatismus die letzte Bastion gegen Hass und Spaltung oder ihr Sargnagel? Diese Fragen wollen wir heute ausführlich mit unseren Gästen diskutieren. Zu Gast sind heute zwei Stimmen aus zwei Generationen und Regionen. Einmal Nora Zabel, 1996 in Mecklenburg-Vorpommern geboren. Aktiv in der CDU, Co-Host des Podcasts Women's Planning und Autorin für Zeit, Taz, Cicero. Nora ist ein Spiegel der jungen Generation Z, die politisch konservativ denkt, aber ganz anders, als man es von früher kennt. Herzlich willkommen, Nora.
Danke für die Einladung.
Und außerdem Ruprecht Polenz, geboren 1946 im sächsischen Großpostwitz, sind dann aber mit der Familie in den Westen rübergegangen. Sie waren langjähriger Bundestagsabgeordneter, Generalsekretär der CDU und ehemaliger Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Mit einem reichen Erfahrungsschatz aus der Zeit vor und nach der Wiedervereinigung und aus der Politik bin ich gespannt auf seine Perspektiven. Schön, dass du da bist, Ruprecht.
Hallo zusammen.
Ja, dann starten wir gleich in unsere erste Kategorie. Das ist nämlich der Top der Woche. Was ist uns dieses Mal, diese Woche positiv in den Nachrichten entgegengekommen, in Zeiten, wo Nachrichten ja doch oft ja auch negativ geframed sind? Ist euch da was eingefallen?
Ich mach's mir jetzt mal einfach. Ich habe mich über das 1-1 des HSV gegen Borussia Dortmund gefreut.
Und Nora, bei dir hast du eine positive Nachricht diese Woche?
Ja, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, und zwar, dass AKK sich vorstellen könnte, den Vorsitz der Konrad-Adenauer-Stiftung zu übernehmen. Das hat mich sehr gefreut.
Ja, und ich finde das auch ein interessantes Korrektiv auf jeden Fall, die Stiftung zur Partei. Und wäre gespannt, wie Annegret Kramp-Karrenbauer dieses Amt dann ausfüllen würde. Da sind wir ja eigentlich aber auch schon im Part sozusagen unseres Podcasts heute. Jetzt kommen wir zu unserer zweiten Kategorie, dem Mauergeflüster. Es geht jetzt eher um die persönlichen Perspektiven. Und da würde mich erstmal interessieren, damit ich und unsere HörerInnen so ein bisschen mehr vielleicht auch eure Gedankengänge im Nachgang verstehen würden. Wie seid ihr denn aufgewachsen, Nora? Vielleicht magst du mal anfangen mit der kürzeren Geschichte, sag ich mal.
Ich glaube, meine ist ein bisschen kürzer als die von Herrn Polenz. Ja, ich bin 96 in Hagenow geboren. Das ist so mitten auf dem Plattenland in Mecklenburg-Vorpommern. Bin dann irgendwie so wie so ein Dorfei einfach aufgewachsen. Bin aufs Gymnasium irgendwann gegangen, habe mein Abitur gemacht. Ja, was habe ich in meiner Freizeit gemacht? Also eigentlich das, was alle so auf dem Land machen, wenn sie Langeweile haben. Bisschen Moped gefahren, Fußball gespielt. Und dann irgendwann in die weite Welt hinaus, nach Rostock, dann nach Berlin und aktuell bin ich jetzt in Heidelberg und ja.
Hast du die Welt angeschaut so ein bisschen?
Ja, wenn man sagt, dass Deutschland die Welt ist, ja.
Naja, sagen wir mal die deutsche Welt. Eine Frage an dich. Ich habe ja ich komme ja auch aus dem Plattenland in Brandenburg, aus der Lausitz und als ich nach Nürnberg gegangen bin zum Studium, habe ich erst so meine ostdeutsche Identität entdeckt. Davor hatte ich gar keine so richtig. War das bei dir auch so?
Ja, voll. Also gerade, weil die anderen dann irgendwann gesagt haben, Mensch, das ist ja die Ostdeutsche. Und ich dann irgendwann gemerkt habe, Mensch, die nennen mich Ostdeutsche, bin ich eine Ostdeutsche? Und dann ging es erst so richtig los, ja.
Ja, das ist eigentlich spannend, dass wirklich das wie so ein Teppich sich ausrollt über ganz viele Perspektiven und Biografien, von denen die rübergebracht haben, aber manchmal auch wieder zurückgekommen sind, ne? Ruprecht, wie bist du denn damals groß geworden oder aufgewachsen?
Du hast ja gesagt, ich bin in der Nähe von Großpostwitz in Denkwitz geboren. Das ist eine Bauernschaft, würde man jetzt in Westfalen sagen, in der Nähe von Bautzen. Ich habe die ersten 6 Lebensjahre da verbracht und so mit 3-4 Jahren setzen ja die ersten Erinnerungen ein. Also ich kann mich schon erinnern, dass ich damals mal Schatz im Silbersee als Hörspiel im RIAS Berlin gehört habe. Das war ja Westradio und ich wollte das dann auf der Straße mit meinen Freunden nachspielen. Und das kriegte meine Mutter mit, wurde so ein bisschen blass, holte mich rein und sagte, das dürfte ich nicht, denn man dürfe ja gar kein Westradio hören. Und da habe ich so eine Erfahrung gemacht, dass man eben in der DDR sozusagen außerhalb der 4 Wände sich etwas anders geben musste, als das innerhalb der 4 Wände war. Und dann hat mir meine Mutter auch ziemlich viel so erzählt mit dem, weil sie etwas verarbeiten wollte und vielleicht auch gedacht hat, ich verstehe das noch nicht so ganz. Sie hatte als Sprechstundenhilfe in einer Arztpraxis in Bautzen geholfen und da kamen dann auch gelegentlich Gefangene aus den Haftanstalten hin zur Behandlung. Und das war ja noch so die Zeit, wo Leute einfach von der Stasi weggeholt wurden und die Angehörigen wussten gar nicht, wo die sind. Und da hatte sie 1-2 Mal dann die Bitte, können Sie nicht meine Angehörigen irgendwie verständigen und dann so einen Zettel drüber geschoben. Und das war natürlich für sie jetzt auch eine Sache, wo sie Sorge hatte, dass sie erwischt wird. Und darüber hat sie mit mir geredet. Das habe ich so mitbekommen. Insofern habe ich schon einen Eindruck gehabt, anders dann, als wir 52 in den Westen geflohen sind über Berlin. Sind dann erst nach Unterfranken gekommen. Da bin ich in die Schule gekommen, dann Würzburg, Sonthofen, Dauerbischofsheim. Mein Vater ging 56 zur Bundeswehr, nachdem er vorher in den Rhein-Main-Donau-Kanal bei dieser Firma gearbeitet hatte. Dadurch bin ich ziemlich viel umgezogen. Nach meinem Abitur dann 2 Jahre zur Bundeswehr in Regensburg, dann 68 in Münster angefangen zu studieren, mit Hochschulpolitik in Verbindung gekommen, dafür 4 Semester meines Studiums verwandt. Ich war auch im AStA und im Studentenparlament und nach meinem ersten Examen, dann Referendarzeit, 2. Examen. Dann war ich Assistent von Professor Kirchhoff, dem Steuerrechtler, und ging dann zur Industrie- und Handelskammer als Geschäftsführer für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, war 20 Jahre im Rat der Stadt Münster und 20 Jahre im Bundestag. Und das Allerwichtigste eigentlich zum Schluss, wir haben 4 Kinder und 10 Enkel.
So müssten wir eigentlich alle ran, damit wir den demografischen Wandel verändern könnten, ne? Dann interessiert mich gerade da, wenn wir uns die Geschichte angucken, weißt du denn, warum deine Familie damals von der DDR in den Westen geflohen ist dann?
Das weiß ich sehr genau, weil das hat meine Mutter mir auch immer mal wieder gesagt. Ich war in der DDR nicht im Kindergarten, also nicht in der Kita und ich hätte dann natürlich mit 6 Jahren eingeschult werden müssen und meine Mutter wollte nicht, vor allen Dingen meine Mutter, mein Vater aber auch, dass ich in der DDR in die Schule ginge. Das wollten sie nicht und das war eigentlich der zeitliche Anlass. Kurz vorher war mein Großvater gestorben, das kam sicherlich auch noch dazu, zu dieser Entscheidung dann in den Westen zu gehen.
Und wie haben Sie denn damals die Einheit dann wieder erlebt als so rübergemachter, sagt man ja so nicht?
Ja, schon vielleicht etwas besonders, weil, also anders als andere im Westen, weil wir hatten ja noch Verwandtschaft, mit denen wir über die Jahre Kontakt gehalten haben. Für mich war schon klar, ich stamme aus Sachsen und wir sind dann 87 das erste Mal mit meiner Mutter wieder da gewesen, wo ich geboren bin und haben uns das angeguckt. Also das war schon etwas ganz Besonderes und das Gefühl, ja, jetzt sind alle dabei wieder.
Nora, wie spricht man denn in deiner Familie über die Einheit?
Also über die Einheit sprechen wir halt so ab und an. Ich sag mal vielleicht einmal im Jahr. Also nicht so viel, wie es, glaube ich, Leute tun, die damit so eine krasse Erfahrung gemacht haben, wie die Familie von Ruprecht Polenz. Das liegt aber auch daran, dass meine Familie einfach ja ihr Leben gemacht hat in der DDR und nicht wirklich mit auf die Straße gegangen ist und sich das ihr Leben quasi eingerichtet haben. Und da kam auch irgendwann dann so, als ich dann so ein bisschen nachgeforscht habe und dieses Buch geschrieben habe, kam dann auch irgendwann so die Erwartung, hey, was habt ihr eigentlich getan, damit ich heute in der Demokratie frei aufwachsen kann? Und ja, und ich glaube, dass es tatsächlich bei sehr, sehr vielen Familien hier auch der Fall ist, dass da sehr wenig drüber gesprochen wird, dass da auch sehr wenig aufgearbeitet wird.
Ich glaube, das hat ja immer so, also in der, das habe ich schon ein paar Mal in den Folgen jetzt gesagt, es gibt ja so Statistiken, die sagen, man braucht immer so eine Generation, die dann wieder so ein bisschen Abstand dazu hat, um so Sachen wieder aufzuarbeiten. Deswegen gab es ja damals zum Beispiel auch die 68er-Bewegung, weil die Menschen, die es selbst erlebt haben, sind ja sozusagen, also ne, die haben ja dann mit ihrem Leben zu tun. Ich hatte ja eine Künstlerin, die erzählt hat, dass sie damals gar nichts fühlen konnte, weil sie so Angst hatte vor der Zukunft und dass sie halt, ne, sie wusste nicht, landet sie auf der Straße, wird der Abschluss anerkannt, passiert das alles. Und da hatte man eigentlich gar nicht so richtig Zeit, sich davon zu verabschieden. Also es war dann einfach, es war jetzt einfach so und da musste man weitermachen. Und deswegen ist da sozusagen vielleicht auch unsere Aufgabe, Nora, als die nächste Generation, das aufzuarbeiten und die Geschichten zu erzählen, die davor nicht so erzählt werden konnten. Das versuchen wir auch hier mit diesem Podcast.
Ja, ich hab da mal eine Frage vielleicht tatsächlich an Ruprecht Polenz, warum die Bundesrepublik dann nicht da stärker vorher in die Bresche gesprungen ist und politische Bildung mehr gefördert hat.
Na gut, nach der Wiedervereinigung, so habe ich das empfunden, wurden demokratische Strukturen geschaffen, die Länder wurden wieder eingerichtet, Länderverwaltungen wurden aufgebaut. Mein guter Freund Georg Millwright, der hier in Münster-Kämmerer war, ging zu Biedenkopf mit nach Sachsen. Und hat da erstmal die Finanzverwaltung aufgebaut als Finanzminister. Es waren ja die Personen, von denen man jetzt hätte Demokratie lernen können, die waren ja alle schon da. Und ich habe in meinem kleinen Buch zur Verteidigung der Demokratie auch darauf hingewiesen, man wird nicht als Demokrat geboren und als Demokratin, sondern das muss man lernen. Und das lernt man, wie man sonst auch lernt, durch Lesen oder so. Aber man lernt es vielleicht eher wie ein wieder schwimmen lernen. Da kann ich auch einiges lesen, aber wenn ich nicht ins Wasser gehe, dann kann ich es nicht. Und Demokratie lernt man durch Ausprobieren. Und es ist nun mal leider so, und das ist ja die Tragik, dass die Menschen in der DDR zwischen 1933 und 1989 Demokratie nicht ausprobieren konnten. Sie konnten es im Grunde deshalb auch gar nicht lernen, so wie ich Demokratie verstehen würde. Und das Personal, also die Lehrer und Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer, die da waren, auch die Eltern, konnten jetzt nicht eigene Demokratieerfahrung an die Kinder weitergeben. Also natürlich hätte wahrscheinlich schon noch mehr dafür getan werden können, so allgemeine politische Bildungsangebote zu machen. Aber das wäre wahrscheinlich so ein bisschen wie, ich lerne jetzt irgendwie Geschichte, aber das Ausprobieren, das Aushandeln von Kompromissen, das sich zutrauen, was selber jetzt auf die Beine zu stellen, ohne erstmal rechts und links lange zu fragen. Das ist etwas, was eben nach 1945, 1949 in den westlichen Bundesländern eingeübt wurde. Die Alliierten haben beim Übergang geholfen, was die Schaffung von stabilen demokratischen Strukturen angeht, öffentlich-rechtlichen Rundfunk eingerichtet beispielsweise, etc., etc. Aber das hat dann schon auch noch gedauert. Also ich habe schon im Rückblick das Gefühl, dass so in den 50er Jahren so sehr starkes obrigkeitsstaatliches Denken in Westdeutschland war. Und das ist eben dann erst im Laufe, vor allen Dingen auch in der Folge der 68er Zeit, besser geworden.
Und haben wir nicht in dem Zusammenhang vielleicht auch so ein paar Fehler begangen? Weil ich habe immer das Gefühl, wir sind so von den Strukturen her, von der Gesetzgebung her, die geschaffen wurden, da gibt's halt eine Form von Einheit. Aber auf so einer emotionalen Ebene hat Politik das meiner Meinung nach so ein bisschen versäumt. So gemeinsame, identifikationsstiftende Momente zu schaffen, das ist irgendwie untergegangen im Wusel der 90er, habe ich das Gefühl.
Naja, also die Bilder jetzt vor allen Dingen am 9. November waren natürlich ergreifend und es sind, und das ist ja das Interessante, nach dem Mauerfall sind in relativ kurzer Zeit fast alle Menschen aus Ostdeutschland mal in Westdeutschland gewesen und mal geguckt. Und umgekehrt vielleicht 20%.
Bis heute sind es 66% ungefähr, die von Westen
ja,
und Osten
aber
waren.
Es hat lange gedauert, aber es hat länger gedauert. Also der Westen hat, glaube ich, schon eher so weitergelebt. Es hat sich ja für ihn jetzt auch nicht so wahnsinnig viel geändert. Und von Osten hat sich alles geändert. Und das Verständnis dafür, dass sich eben für den Osten quasi alles geändert hat und dass das mit viel Stress, mit Sorgen, mit Nöten auch verbunden war, das haben sich wahrscheinlich in der alten Bundesrepublik zu wenig Leute klargemacht. Das würde ich auch so sehen.
Nora, in deinem Buch vereint in Zerwissenheit, wo es ja auch um die Gen Z-Perspektive auf das alles geht, thematisierst du oft die Brüche und Kontinuitäten, gerade aus Sicht junger Ostdeutscher. Wie prägt diese Erfahrung eigentlich dein Verständnis von Einheit, aber auch Konservatismus?
Ich fange erstmal mit Einheit an. Und zwar, mein Buch heißt Vereint in Zerrissenheit, weil ich A, irgendwann von meiner Heimat weggehen musste, um quasi Karriere machen zu können, weil ich das Gefühl hatte, in meiner Umgebung ist es nicht so wirklich möglich. Und B, vereint in Zerrissenheit, weil es heute immer noch diese unterschiedlichen Mentalitäten zwischen Ost und West gibt. Also ich bin hier in der Nähe der Grenze groß geworden und der Abstand nach Hamburg und Schwerin war immer gleich, aber man wusste, man fährt eher nach Schwerin, weil die Leute einem dann näher sind als nach Hamburg. Also, und das ist bis heute halt auch irgendwie geblieben. Und ja, Einheit heute. Es ist tatsächlich schwierig und diese Zerrissenheit, gerade wenn ich in Heidelberg bin, bin ich immer noch die Ostdeutsche. Und wenn ich nach Hause aber wieder komme, bin ich die Heidelbergerin, die akademische Karriere irgendwie gemacht hat oder irgendwie in der Partei aktiv ist und so. Und das ist hier zu Hause halt ja in den letzten Jahren immer mehr auch zu einem Feindbild geworden. Das hat auch mit der AfD zu tun. Und da beschäftigt man sich halt schon, wie muss eigentlich eine Partei der Mitte aussehen, um diesen Spagat irgendwie zu bewältigen, die Leute im akademischen Heidelberg zu erreichen, aber gleichzeitig auch die Menschen, die damit gar nichts anfangen können.
Nora, bevor wir jetzt noch zum Konservatismus kommen, eine Nachfrage. Ich habe nämlich so ein halbes Jahr her, habe ich so ein Theaterprojekt in Köln mit begleitet. Und die haben, also das sind Ostdeutsche, die nach Westdeutschland gegangen sind, also die in Köln leben. Und die haben ein Theaterstück darüber gemacht. Ja, im Endeffekt ging es auch darüber, die verschiedenen Generationen, also Y, Z, Alpha. Und da war eine Thematik auch so, wenn man weggeht, und da reicht es schon, in die nächstgrößere Stadt zu gehen, dann hat man immer so ein bisschen diesen Makel von Form von, ja, Verräter. So, ne, du hast uns hier zurückgelassen, wahrgenommen. Und ich spüre auch, wie ich dieses schlechte Gewissen, ne, also ich habe auch mal überlegt, hey, wenn es jetzt hier im Ostdeutschland immer gefährlicher wird für Menschen wie mich, dann ist eigentlich der Punkt, langsam wegzugehen, so gerade in Sachsen. Aber irgendwie kann ich es auch nicht so richtig übers Herz bringen, weil mein Herz irgendwie so da blutet, weil ich das dann so im Stich lasse und dafür habe ich mich ja so lange eingesetzt. Hast du diese Gefühle auch?
Ja. Also gerade dieses Pflichtgefühl, dass man in der Heimat auch politisch aktiv sein möchte, weil ich bin ja früh in die Partei eingetreten und da hieß es immer, man macht es ja auch, um Kommunalpolitik zu machen, um vor Ort irgendwie beim Schulbau mitzuhelfen oder irgendwie halt Stolpersteine irgendwie zu putzen. Also das war ja auch immer mein Anspruch. Und je weiter man weggeht von der Heimat, desto weniger Bindung hat man da ja auch. Und ja, das hat ja auch was mit Milieus zu tun und wo fühlt man sich wohl. Also ich war auch ganz lange im Fußballverein hier aktiv und ich schreibe in meinem Buch auch von einer Passage, wo ich auf der Weihnachtsfeier war und nach den ersten drei kurzen ging es dann halt los mit rechten Sprüchen. Und da fragt man sich halt schon, so sagt man jetzt was dagegen oder hält man es halt einfach aus, wenn man diese menschliche Ebene irgendwie nicht zerstören möchte. Also da kann ich dich sehr gut verstehen, ja.
Das zeigt ja auch wieder so ein bisschen, dass wir in unseren Perspektiven, ne, auch, also ich meine, ich bin jetzt Brandenburger, wohne in Sachsen, du bist in Mecklenburg-Vorpommern im Westen gegangen, dass wir ja doch trotzdem ja auch eine Gemeinsamkeit haben in diesen verschiedenen Generationen, die uns ja alle auch als jüngere Generation gemeinsam prägt. Ja, vielleicht gehen wir jetzt über zum Konservatismus. Herr Bohlens, was ist für Sie eigentlich Konservatismus?
Ja gut, darüber denke ich gelegentlich nach, aber ehrlich gesagt nicht so intensiv, weil ich Christdemokrat bin und das ist was anderes.
Ja, aber was heißt das für Sie? Wo machen Sie da Unterschiede?
Die CDU hat, das können Sie überall nachlesen, drei Strömungen, die sie vereint. Eine liberale, eine christlich-soziale und eine konservative. Und jetzt könnte man das vielleicht so ausdrücken und das C in unserem Parteinamen, also das christlich, gibt diesen drei Strömungen die Richtung vor, die Fließrichtung vor. Was heißt das? Wenn wir über Soziales reden, über Sozialpolitik, soziale Gerechtigkeit, dann denken wir nicht, wie vielleicht die SPD, in allererster Linie an Umverteilung, sondern wir denken im Sinne der christlichen Soziallehre an Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn wir über Freiheit liberal nachdenken, dann nicht wie die Libertären, möglichst kleiner Staat und jeder macht, was er will und Leistung bin ich alleine, sondern verantwortete Freiheit. Und beim Konservativen, da ist ja die landläufige Definition bewährtes Bewahren. Damit ist aber eigentlich noch nicht so furchtbar viel gesagt, weil die Frage, was hat sich denn bewährt, muss ja bewertet und entschieden werden. Und dafür gibt wiederum jetzt bei uns das C den Maßstab. Und in diesem C-Maßstab ist eben auch Gerechtigkeit drin. Also aus der Sicht von denen, die jetzt meinetwegen durch ein aus meiner Sicht ungerechtes Steuersystem begünstigt werden, hat sich das Steuersystem super bewährt. Sie sind damit klasse zufrieden. Aber aus der Sicht sozusagen eines christlichen Konservatismus wäre eine Gerechtigkeitslücke, an der man arbeiten muss. Also insofern macht es schon einen großen Unterschied, ob man Christdemokrat ist oder in einer konservativen Partei. Also in eine KDU wäre ich nicht eingetreten.
Würden Sie dann sagen, war die CDU dann immer christlich liberal oder war sie mal konservativ? Wie hat sich das verschoben?
Nein, sie hat immer diese drei Strömungen, die mal stärker, mal schwächer waren. Aber die Öffentlichkeit, die sich ja jetzt für die parteiinternen Diskussionen nicht so wahnsinnig interessiert und im Zweifel auch nicht jede Bundestagsdebatte verfolgt, die macht das ja an Personen fest. Also welche Personen stehen für die Partei? Und da ist es eben so, dass wir zu den Zeiten, wo wir dann auch 40% und mehr der Stimmen bekommen haben, eben breit aufgestellt waren. Da gab es einen Norbert Blüm und einen Alfred Dräger. Da gab es Rita Süssmuth, Heiner Geißler, Kurt Biedenkopf und eben Vertreter, die man dann eher dem sozialen Flügel, Blüm ja sozial, aber eher dem konservativen Flügel zurechnen würde. Und in dieser Breite war die Partei aufgestellt. Das bedeutete natürlich auch immer, dass man eine Integrationsleistung in Richtung einer Handlungsfähigkeit durch Diskussion und Beschlüsse herstellen musste. Aber für die Bevölkerung und auch für die innerparteiliche Diskussion war diese Breite essentiell, um eine breite Zustimmung zu bekommen. Eine konservative Partei, und das sehen wir ja jetzt im Augenblick aus meiner Sicht ein bisschen, da würde ich auch sagen, also die kriegt in Deutschland immer so um die 25%, aber eben nicht mehr. Und wir haben jetzt die letzten 3 Jahre eine Verengung aus meiner Sicht der Partei personell, auch nach außen in der Wirkung, auf das Konservative bekommen. Und die Wahlergebnisse sind leider entsprechend schlecht.
Bevor wir dazu kommen, würde ich nochmal auf Nora zurückkommen. Wir hatten ja gerade schon angefangen. Wie ist denn deine Perspektive auf die, ja, sagen wir mal, gerade auf die Union aus einer ostdeutschen Perspektive, aus einer jungen weiblichen Perspektive darauf?
Ja, also bei mir war es nicht so wie bei Ruprecht, dass ich es mir irgendwie theologisch herleiten kann, sondern ich habe mir damals einfach gedacht, ich interessiere mich für Politik, und bei mir gab es halt nur diese zwei Volksparteien, SPD und CDU. Bei mir gab es keine Grünen, bei mir gab es kein Volt, FDP oder so. Und da habe ich mich dann gefragt, also A, wo sind meine Freunde? Und die waren tatsächlich alle bei der Jungen Union. Und B, wo fühle ich mich eigentlich als ostdeutsche Frau wohl? So. Und dann war ich bei der CDU, bin da auch dran geblieben. Und dann hat man sich tatsächlich erst, nachdem Merkel gegangen ist, damit beschäftigt, was eigentlich Konservatismus ist, weil es dann ja diese Flügelkämpfe gab. Und da habe ich mir dann auch gedacht, nee, diese Art, wie man über Menschen redet, so wie es jetzt halt gerade von einem anderen Flügel kommt, so möchte ich nicht reden. Oder wie halt Schlagzeilen produziert werden, und das ist nicht mein Stil, und ich weiß nicht, woran es genau liegt, ob es an meiner Sozialisation liegt oder ob es an meinem, ich weiß, am Bildungsaufstieg liegt, ich habe keine Ahnung, aber für mich bedeutet einfach Konservatismus oder christlich-demokratische Partei bedeutet für mich, dass man anschlussfähig ist an andere Parteien und dass man eben gut handwerklich regiert, aber eben auch mit Haltung. So. Und das hat für mich Angela Merkel verkörpert, das hat für mich Thomas de Maizière verkörpert, das hat für mich AKK verkörpert. Und das sind eben auch die Personen, die mich immer in der Partei gehalten haben.
Was ihr jetzt gerade nicht gesehen habt, ist, dass Ruprecht die ganze Zeit auch genickt hat. Da seid ihr euch wohl beide relativ ähnlich in euren Haltungen. Wenn wir uns das jetzt ausschauen, ne, weil ich schaue mir immer die, so, ich war früher eher so, ne, im linken Bereich, war früher mal Sozialdemokrat, hab das immer geguckt, und wenn man von außen schaut, dann war das für mich ja immer so, okay, das ist der Konservatismus. Deswegen habe ich jetzt gerade schon auch nochmal gesehen, okay, dass ihr euch das für euch selbst so unterscheidet. Welchen Flügel hänge ich an? Das finde ich eigentlich ganz interessant. Was ist denn das Paradox, das heutige des Konservatismus, wenn man das versucht, konstruktiv zu bedenken? Oder vielleicht auch das Paradox eurer Partei sozusagen, die ja beides miteinander vereinen muss.
Naja, also wir haben, jetzt reden wir mal über den Elefanten im Raum. Wir haben nicht nur in Deutschland, sondern in allen westlichen Ländern einen erstarkenden Rechtspopulismus, / Rechtsextremismus. Ich sage deshalb in allen Ländern, weil es aus meiner Sicht falsch ist, wenn man über die Ursachen, warum gibt es eine AfD, warum kriegt die Stimmen, nachdenkt, dann nur auf Deutschland guckt. Also das ist ein viel weitergehendes Problem und die Antworten darauf sind auch viel grundsätzlicher. Aber die Frage will ich jetzt erstmal so beantworten. Weil die CDU eben auch einen konservativen Flügel hat, haben wir schon eine besondere Verantwortung, finde ich, klar abzugrenzen von unserem Konservatismus, wo wir auch davon überzeugt sind, dass den unsere Demokratie braucht. Ich gebe dir da gleich auch noch ein Bild für, zu dem Rechtsextremismus, der unsere Demokratie bekämpft. Vielleicht kann man das mit so einem Bild beschreiben. Also ein Auto hat natürlich ein Lenkrad, es hat ein Gaspedal, aber es braucht auch eine Bremse. Also ein Auto nur mit Gaspedal und Lenkrad zu fahren, wäre man wahrscheinlich ziemlich schnell im Straßengraben. Und jetzt nehmen wir mal den Konservatismus, den die Gesellschaft braucht, als Bremse. Das heißt, wenn es nur das gäbe, wird das Auto stehen bleiben. Das ist schon klar. Aber ohne die Bremse würden die vielen super Ideen, wo man überall hinfahren könnte und lenken und Gas geben und noch schneller, einen sehr schnell in Straßengraben bringen. Also da sehe ich eigentlich die gesellschaftliche Bedeutung von Konservatismus zu prüfen, ist das, was jetzt an neuer Idee kommt, wirklich tragfähig? Ist alles bedacht? Sind die Nebenwirkungen bedacht, ehe man dann sozusagen wild losrennt? Und deshalb bin ich zum Beispiel davon überzeugt, dass in der jetzigen Konstellation die Zusammenarbeit zwischen Union und Grünen eigentlich das ideale Bündnis ist. Weil, wie ich schon sagte, wir sprudeln, mal selbstkritisch gesagt, nun nicht dauernd von lauter Ideen über. Aber wir haben ein ziemlich gutes Gefühl dafür, was geht und was nicht geht. Und die Grünen haben 1000 Ideen, aber denen fehlt manchmal das Gefühl, was geht und was nicht geht. Und deshalb wäre so eine Kombination, zumal wir ja auch inhaltliche Schnittmengen haben, also denken Sie an den Auftrag, die Schöpfung zu bewahren, das würden jetzt die Grünen mit allen möglichen Umweltschutzvorschriften unterlegen. Aber da hätte man einen gemeinsamen Ansatz, da vernünftig vorzugehen. Und um nochmal in die aktuelle Zeit zu gucken, da wo die CDU das erfolgreich macht, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen hat so viele Einwohner wie alle ostdeutschen Länder zusammen, da liegt die CDU knapp unter 40%. Also es geht in einer entsprechenden Aufstellung auch heute noch als CDU breit aufgestellt, Volkspartei, an die 40% der Stimmen zu bekommen.
In der Vergangenheit war es ja auch Aufgabe des Konservatismus, wenn man sich das aus der Politiktheorie sozusagen anschaut, Kräfte, die noch weiter rechts standen, eigentlich zu schlucken oder zu verdrängen. Und das hat ja geklappt bei der Deutschlandpartei, bei der Bayernpartei. Warum glaubst du recht, dass das bei der AfD nicht gelungen ist?
Also die Aufgabe, Wolfgang Schäuble hat das mal schön formuliert, gesagt, wir müssen zur Mitte hin integrieren. Das ist die Aufgabe der Union jetzt auch im Hinblick sozusagen nach rechts. Und das kostet auch viel Kraft und man muss aufpassen. Und da geht es jetzt drum, wie schafft man das jetzt mit der AfD? Und da gibt es eben im Ausland ganz viele Erfahrungen. Die haben gesagt, also wir gehen da möglichst weit denen entgegen, übernehmen deren Vokabular, kummeln auch mit denen ein bisschen. Und überall, wo diese Strategie gemacht worden ist, gibt's die Konservativen nicht mehr. Da sind die platt gemacht worden und sind in dem rechten Rand aufgegangen. Allein diese Erfahrung, nimm Frankreich, nimm Italien, nimm Österreich, sollten die CDU davor bewahren, das in ähnlicher Form zu tun. Aber es wird natürlich, das kriegt ja jeder mit, in unserer Partei auch diskutiert, ob das nicht doch die richtige Strategie wäre. Ich halte sie für grottenfalsch. Und vielleicht noch ein letzter Satz zur besonderen Verantwortung. Die Konservative, also auch gerade die sich jetzt expressis verbis auch in meiner Partei als konservativ verstehen, wenn man in die Geschichte guckt, sind eben Faschisten nur mit Hilfe von Konservativen an die Macht gekommen. Und deshalb haben wir eine besondere Aufgabe, dass das nicht wieder passiert.
Ich würde auch noch betonen, dass wir einfach aus der historischen Erfahrung heraus eine besondere Position haben als CDU, weil wir eben damals die Machtbeschaffer für Hitler waren. Also das kommt noch on top. Und ich hatte vor 2 Wochen eine Lesung hier in Mecklenburg-Vorpommern in einem Dorf, wo 51% der Menschen bei der letzten Wahl AfD gewählt haben. Und ich bin da tatsächlich mit Respekt hingefahren, weil ich nicht wusste, was mich da erwartet. Aber es waren 50 Leute da, die Bude war voll und die waren alle nett. Also mich hat keiner mit Tomaten beworfen und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die da rechts waren. Und da hatte ich auch das erste Mal das Gefühl, es ging dann auch nicht mal um mein Buch, sondern die haben dann alle von ihren Erfahrungen zur Wendezeit erzählt. Aber ich hatte das Gefühl, dass die wirklich auch Spaß daran haben und dass da auch gerade eine demokratische Debatte entsteht. Und da ist mir dann eingefallen, sowas müssten wir als CDU einfach viel, viel häufiger machen und uns nicht darauf verlassen, dass die Schlagzeilen oder wenn wir irgendwelche AfD-Narrative übernehmen und hoffen, dass die AfD wieder zu uns kommen. Ich glaube, dass es am Ende auch nicht funktionieren wird, dass die Strategie nicht aufgehen wird, sondern dass es nur was bringt, wenn wir rausgehen, wenn wir solche Veranstaltungen machen, wenn wir eine Plattform bieten. Aber das ist halt auch harte Arbeit, also so einen Abend zu organisieren für Parteien, da braucht man Leute für, da braucht man Ehrenamtliche dafür. Und auch diese Zivilgesellschaft, die es im Westen gibt, die gibt es ja bei uns im Osten quasi gar nicht so.
Nicht so stark, sie bildet sich auf jeden Fall erst raus. Und ich habe eine ähnliche, aber auch gegenteilige Erfahrung gemacht. Ich war nämlich vor 3 Wochen in Radeberg und da habe ich dann auch, ich habe für so Veranstaltungen ein ganz anderes Mindset, wenn ich dahin fahre, als wenn ich so normal unterwegs bin. Und ich versuche halt immer den Leuten ehrlich zu begegnen, aber sie ernst zu nehmen in dem, was sie sagen und nicht gleich immer wieder das Negativste hereinzulesen, was ich jetzt reinlesen könnte. So, und dann hatte ich eine Person, die hat dann gesagt, ja, früher hat Deutschland viel besser funktioniert, alle Strukturen, alles Mögliche, ne. Und dann hat der Herr neben mir, weil der war Wirtschaftsprofessor, erklärt, warum früher nicht alles besser war. Und dann meinte sie, ja, aber was ist denn mit der AfD? Kann die uns nicht wieder zur alten Stärke führen? Und dann habe ich ihnen versucht zu erklären, also wenn ihr mit dem Kurs gerade nicht zufrieden ist, ist das Wahlprogramm ja schon relativ ähnlich dem der Union oder zusammengeplautes FDP-Position und alles Mögliche. Aber es ist relativ ähnlich. Wenn er eine wirkliche Veränderung will, so wie er das vorhin gesagt hat, dann wird ihn das nicht verändern. Ne? Jetzt gar nicht negativ gegen die CDU, sondern da wird sich dann wahrscheinlich nicht so viel verändern. Und dann hatte der Mann einfach Tränen in den Augen. Und er irgendwie ist er so verzweifelt und so unsicher, dass ich in dem Moment, ich habe es dann so ein bisschen wegmoderiert, weil ich sozusagen jetzt nicht so viel Raum hatte dafür, aber ich war in dem Moment, warum ist diese Person so verunsichert? Ne? Wo ist dieser Halt, den man der Person gibt? Und ich glaube, die Person hat auch nicht in so einem großen breiten Spektrum, wie es jetzt dort war, die Möglichkeit, mal in eine Diskussion zu gehen. Und das fand ich schon irgendwie. Also das ist so ein Momentum gewesen, das hat mich nicht losgelassen. Wo kommt das jetzt her, diese Verunsicherung, dieses nicht miteinander reden können, ohne dass es ohne dass man direkt irgendwie vom Kopf gefahren ist oder so verunsichert wurde. Kennst du sowas auch aus deiner Vergangenheit, Ruprecht?
Ja, sicher. Ich kenne es auch aus der Gegenwart. Ich habe ja, wie ich vorhin sagte, dieses Buch zur Verteidigung unserer Demokratie geschrieben, mache im Augenblick ziemlich viele Buchvorstellungen, kriege sehr viele Einladungen, nicht nur von Volkshochschulen, Literaturhäusern oder so, sondern eben auch von Initiativen wie, ich glaube, Freiberg gemeinsam heißt eine oder eine Buchhandlung in Mühlhausen oder ich war im Literaturhaus in Halle. Also ich bin auch durchaus auch in Ostdeutschland damit unterwegs, leider nicht ganz so viel Nachfrage wie aus dem Westen. Aber deshalb freue ich mich besonders, wenn ich da bin und kenne also solche Diskussionen auch. Ich würde erst mal fragen, wenn jemand so einen Beitrag macht, was beschwert Sie denn jetzt besonders? Also ich würde auch immer versuchen, mit einer Priorisierungsfrage dahin zu bekommen, dass also aus dem diffusen Gefühl, was alles nicht so läuft, mein Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin dann das benennt, was sie am meisten bedrückt. Denn sonst kommt man ganz schnell von Hölzchen auf Stöckchen und da kann man dann anfangen, drüber zu reden. Wir haben in Westfalen so einen Satz, man kann den Leuten nur vor den Kopf gucken. Also das geht schon nur dann, wenn der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin erstmal sagt, und dazu muss sie zu Wort kommen, was sie denn beschwert, was denn anders sein müsste. Und dann kann man schauen, wer wäre denn dafür zuständig, was liegt überhaupt im Bereich der Politik, was liegt in ganz anderen Bereichen, wo die Politik verhältnismäßig wenig dazu tun kann. Und dann ist auch die nächste Frage, was ist denn der Maßstab, mit dem man sich das jetzt angucken will? Das finde ich immer in solchen Gesprächen eine ganz wichtige Frage, weil gegen sozusagen die Lebensträume kann die Wirklichkeit in der Regel nicht an. Und wenn jetzt jemand Zustände bewertet und sagt, wie schlecht er die findet, dann versuche ich immer, dass wir uns über Vergleichsmaßstäbe unterhalten. Das ist nachher nicht der Hinweis, dass es in Afrika noch schlechter ist, sondern es ist eher die Frage, wie war es denn hier vor 20 Jahren, vor 30 Jahren? Oder wie ist es, wenn du ein paar Kilometer weiter nach Polen fährst oder woanders hin? Also ich kenne das auch aus dem Internet, diese Diskussion, wo an Deutschland kein gutes Haar gelassen wird. Und alles funktioniert nicht und nichts ist richtig. Und da kann man ja auch keinen langen Vortrag halten, was vielleicht doch gar nicht so schlecht ist. Sondern ich frage dann immer, nenn mir doch mal 10 Länder auf der Welt, wo du lieber leben würdest als in Deutschland. Und da kommen selten mehr als 5 oder 6. Und das liegt auch daran, dass nach objektiven Studien, die es gibt, die die Lebensqualität in den Ländern dieser Welt untersuchen, Deutschland immer unter den ersten 10 ist. Also über solche Dinge muss man dann halt auch mal reden. Also was ganz konkret ist es denn, was dich jetzt beschwert?
Nora, du hast ja auch diese Erfahrung in Lesungen. Wie gehst du denn damit um? Weil ich habe auch das Gefühl, zum Beispiel bei einem Mann, dass er so eine starke, also dass es eigentlich eine Verunsicherung ist mit der eigenen Identität und dass es so einen Wertezerfall gab, der nach der Wende nicht so wirklich aufgefangen wurde. Und dieser, das ist oft ja auch so ein Versuchen, dass so dieses, also ne, das, was die AfD nun mal schafft, und das muss man ihr leider zugestehen, ist den Leuten irgendwie so eine Identität zu geben, sie aufzuwerten. Und darin, und ich glaube, umso unsicherer Menschen ihrer Identität sind, umso leichter sind sie halt für so rechte Rattenfänger. Nimmst du das auch so wahr in deinen Lesungen, in deiner Arbeit, wenn du unterwegs bist in Ostdeutschland oder in Westdeutschland?
Also ich nehme es vor allen Dingen dann wahr, wenn ich nach dem Training nochmal mit meinem Trainer oder mit meinen Freundinnen rede. Und da ist mir schon länger aufgefallen, dass die nicht so wirklich für Argumente empfänglich sind, sondern halt eher für, ja, Gefühle. Und ich habe auch in meinem Buch, habe ich das Kowalczuk gefragt, ob er ein Gefühl dafür hat, woher das kommt. Und er meinte halt, naja, dadurch, dass sich das ja über die Generation weitergetragen hat, deren Eltern haben ja auch nie gelernt zu argumentieren, so wie wir es heute machen. Also es gab ja nicht wirklich Fächer, in denen man kreativ arbeiten konnte oder wo man halt einfach sich ausprobieren konnte. Und ich habe auch das Gefühl, dass es ja auch weitergegeben wurde, dieses nach den Gefühlen reden und hey, ich habe das jetzt gesehen und das stimmt. Und aber gar nicht so dieses, ich lese jetzt so 3, 4 Sachen und bilde mir dann eine Meinung und argumentiere dann, sondern dass es auch nicht so wirklich ja strukturell vorhanden ist im Osten.
Wenn man den Punkt nimmt, und da ist sicherlich vieles dran, also ich fühle mich zu wenig anerkannt, zu wenig gesehen, nicht wertgeschätzt, herabgewürdigt, mal so ein Bündel, dann wäre jetzt meine Frage in einem solchen Gespräch, was müsste denn geschehen, dass sich diese Gefühle ändern? Was würdest du dir denn wünschen? Du hättest jetzt 3 Wünsche frei, was müsste denn da passieren? Und dann käme man wahrscheinlich ziemlich schnell zu dem Punkt, dass die sich gar nicht so sehr an die Politik im Sinne des Gemeinderats, des Landtags oder des Bundestags richten. Weil was soll der denn machen, damit Heinz Mayer sich jetzt sozusagen wertgeschätzt fühlt? Und ich bin ja als Politiker da. Ich kann ihm schon signalisieren, ich höre dir zu, mich interessiert dein Schicksal. Aber ich erreiche zwar eine ganze Menge Menschen, aber halt so viel nicht.
Ja. Aber da geht es dann einfach darum, hey, ich verdiene nicht so viel Geld und warum verdienen die Leute, die 20 Kilometer weiter weg im Westen wohnen, das Doppelte so wie ich? Und dann geht es auch darum, warum arbeite ich so viel und verdiene nicht die Wertschätzung? Also es ist halt, ja, auch wenn man dann als Politiker oder Politikerin auftritt, ich habe manchmal das Gefühl, dass man dann erst recht nicht die Leute für sich gewinnt, ja.
Die so einen Nimbus hat von so, ja, weil da ist es ja schon auch teilweise so, dass die Leute sagen, na ja, aber ich wurde jetzt die letzten 30 Jahre nicht gehört. Man hat sich um meine Perspektive jetzt nicht wirklich gekümmert oder hier im Ort. Das hat, glaube ich, auch sowas zu tun, dass man halt seine Umwelt wahrnimmt und dann es ist ja nicht, es geht ja nicht immer um diese schön gemachten Städte, die meistens auch nur Dresden, Potsdam und irgendwie Leipzig sind, sondern es geht ja eher um dieses im Dorf. Hier ist der Tante-Emma-Laden ist weg, die Sparkasse ist nicht mehr da, der Zug fährt nur noch einmal, ganze Schulen wurden geschlossen, meine Kinder müssen irgendwie jetzt 30 Minuten fahren, um irgendwie in die nächstgrößere Stadt zu kommen und sowas alles. Und es ist schon so ein Gefühl von, wir wurden hier so ein bisschen vergessen. Oder es ist den Leuten auch egal. Vielleicht hat das auch was mit der Form von Repräsentation zu tun, weil es die halt in der Politik oft nicht so doll gab von Ostdeutschland, dass man gesehen hat, hey, da ist zumindest eine Person, die kämpft für uns, die kennt unsere Lebensperspektive. Und das ist etwas, was ich halt, also das ist, glaube ich, das, was so eine Enttäuschung mit sich bringt. Und dann habe ich auch oft das Gefühl, dass sie sagen, halt, naja, aber es sind ja alle so gewesen. Früher hat sich die Linke zumindest noch um uns gekümmert, aber das ist auch vorbei. Und dann laufen die Leute so ein bisschen immer dem, also ich habe manchmal das Gefühl, die laufen dann halt den Personen hinterher, die ihnen so das die größte Anerkennung schenken. Und das sehe ich ja nicht nur bei ostdeutschen Menschen. Ich sehe das auch bei Menschen mit Migrationsgeschichte. Wenn ich zum Beispiel auf die jungen türkischen WählerInnen sehe, ne? Ihr ganzes Leben haben sie gehört, ihr gehört nicht zu dieser Gesellschaft, strengt euch mal an, macht mal, und es ist trotzdem nie genug. Und dann kommt nämlich ein Erdogan und sagt, ah, aber ihr seid Türken, guck mal, wie schlecht die euch behandeln. Guck mal, Und dann haben wir nämlich eigentlich so ein Produkt, und das hat Gregor Gysi hier auch mal gesagt, wir müssen uns hüten, vor große Bevölkerungsgruppen nachhaltig in ihrem Gefühl der Zugehörigkeit zu enttäuschen, weil irgendwann über kurz oder lang wird uns das auf die Füße fallen, wenn es den Leuten sozusagen so ein bisschen reicht. Und da würde ich jetzt mal sagen, Herr Ruprecht, du kannst ja nochmal deine Perspektive dazu sagen, aber du hast ja gerade auch mit Kompass Mitte gegründet innerhalb der CDU, was ja auch so ein bisschen mir gedacht hat, ist das vielleicht so ein konservatives Angebot, also nicht konservativ, sondern christlich-soziales Angebot an vielleicht genau dieses, christlich-demokratisch, vielleicht genau an sowas, da anders zu denken, nicht so von oben herab?
Also von oben herab will man natürlich nicht ankommen. Es ist aber natürlich erstmal eine Rollenzuschreibung, aus der man auch gar nicht rauskommt. Also man wird eingeladen als ehemaliger Bundestagsabgeordneter, sitzt vorne, hat ein Mikrofon und fängt an zu reden. Anders kann man sich ja erstmal so eine Veranstaltung nicht vorstellen. Und dann liegt es natürlich auch ein bisschen an der Tonalität, an der Zeit, die man hinterher noch für eine breite Diskussion hat, ob man da sozusagen eine persönliche Ebene findet oder nicht. Aber ich will nochmal generell zu dieser Frage was sagen. Also mein Eindruck ist, das war schon bei der Linkspartei so, ist aber auch ganz stark bei der AfD so. Die bieten da jetzt keine Lösung an. Die sagen, ich ändere das so und so und dann wirst du gesehen und wirst anerkannt. Sondern die sagen, du hast recht, dich sieht keiner, du wirst gedemütigt. Und dann wird ein Schuldiger benannt und das sind die anderen. Und dann ist man sich einig in dem Schuldigen. Die das von der AfD hören oder von der Linkspartei sagen, endlich hat mich jemand verstanden. Und die sagen, der ist dran schuld, nämlich bei der AfD und beschimpft die schuld sind. Das ist, glaube ich, der Effekt. Also man bestärkt, AfD und Linkspartei bestärken diese Ausgrenzungsgefühle, sagen, jo, du hast recht, kannst hier gar nichts machen und überhaupt, es ist auch nur der Laden zu. Dann sagen die aber nicht, was sie tun würden, dass der Laden wieder aufgemacht wird. Die Frage stellt sich gar nicht. Es reicht der Schulterschluss im gemeinsamen Stehen vor dem geschlossenen letzten Lebensmittelgeschäft. Das reicht für dieses Gefühl, um dann eine Stimme zu bekommen.
Ja, dann an der Stelle möchte ich nochmal differenzieren zwischen Ost und West, weil im Osten, bei mir ist die Linkspartei tatsächlich schon lange ein anerkannter Koalitionspartner von der SPD. Und auch wir in der CDU arbeiten mit der Linken mindestens auf kommunaler Ebene zusammen, auf Landesebene teilweise. Also insofern hat sich das schon auch verändert. Und ich weiß, im Westen ist die Linkspartei immer noch so ein krasses Feindbild. Aber da will ich die auch nicht mit der AfD gleichsetzen.
Nee, das würde ich auch nicht tun. Also wir haben ja diesen Beschluss, keine Zusammenarbeit mit der AfD, und der ist dann in Hamburg sozusagen für beide Parteien gefasst worden, nicht mit der AfD, nicht mit der Linkspartei. Aus meiner Sicht haben wir mit der Linkspartei erstmal politisch, programmatisch auf den höheren Ebenen kaum Schnittmengen, eigentlich gar keine. Und wir haben in vielen Punkten eben sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen, Wir sind für soziale Marktwirtschaft. Die Linke grübelt über Enteignung und andere Wirtschaftsformen nach wie vor nach. Wir sind für die NATO. Die Linke hat damit Bauchschmerzen. Wir sagen, wir müssen der Ukraine helfen. Da tut sich die Linke auch mit schwer. Also da gibt's ganz viele Unterschiede. Trotzdem ist für mich persönlich, das will ich an der Stelle schon auch sagen, weil es ja ein Ost-West-Podcast ist und da passt vielleicht ganz gut hin, für mich ist die Linkspartei trotzdem noch keine normale Partei wie alle anderen. Warum? Sie ist ja juristisch noch die alte SED. Sie ist sozusagen die übergeführte SED mit zweimal neuem Namen, weil sie sonst auch die ganzen Mitglieder verloren hätte. Und das Parteivermögen hat Gysi 1989 dafür gesorgt, dass sich die SED nicht aufgelöst, sondern nur umbenannt hat. Was ich hier bis heute übel nehme, neben vielem anderen, oder wo ich sage, davon hängt eigentlich für mich ab, wie ich sie betrachte: Die Linke hat noch nie einen ernsthaften Versuch gemacht, sich mit den Opfern der SED-Herrschaft zu versöhnen.
Mir geht's ja eher um die konservative Perspektive, ne? Und wenn wir da über Ost und West zum Beispiel nachdenken, da hat Nora zum Beispiel recht, dass sie sagt halt, im Osten ist es was anderes als im Westen. Und sie hat oft genug gezeigt, dass sie demokratische Standards unserer Verfassung sozusagen standhält. Zumindest im Ostdeutschland sind sie pragmatischer als im Westen, sage ich mal so. Aber die Frage ist dann zum Beispiel nächstes Jahr bei den Wahlen, was ist denn, wenn es hier zu Mehrheiten kommt, wo nur die Linke und die CDU zusammenarbeiten können? Was machen wir denn dann ganz praktisch, bevor wir uns in diese theoretischen Sachen begeben?
Na, das ist überhaupt nicht theoretisch, weil die Frage, ob ich mit einer Partei praktisch was machen kann, hängt natürlich auch von so einer Frage ab. Und ich bin, Sie haben ja vorhin auch so ein bisschen nach meiner Vita gefragt, ich habe mich eben auch nach 1990, vor allen Dingen habe ich viele Bürgerrechtler dann noch mal kennengelernt, Günter Noke, Arnold Fahrs, andere. Habe ein längeres Gespräch mal mit Bärbel Bohley gehabt. Also für mich ist die Frage, wie geht man heute, und wir reden jetzt über Ostdeutschland, da hat ja die Bürgerbewegung auch dazugehört. Also wie geht man denn mit denen um, und vor allen Dingen, was sagt die Linke zu den Opfern der SED-Herrschaft und warum macht sie keine Versöhnungsversuche? Die Frage würde ich denen schon stellen, wenn man jetzt gemeinsam in einem Landtag wäre und vor der Frage stünde, wie soll es in den nächsten 5 Jahre weitergehen? Also ich würde sie das fragen.
Naja, dann würde ich halt zurückfragen, naja, die CDU war auch Teil der Blockpartei, ne? Also das kann man jetzt nicht sagen, dass die CDU da gar keinen Eingang mit drin hat, ne?
Aber da würde ich dir sagen, wir sind nicht im Sandkasten.
Warum ist das jetzt Sandkasten, aber das andere nicht?
Ja, natürlich, weil du meine Frage nicht beantwortet hast. Du lenkst ab. Du beantwortest nicht meine Frage, sondern sagst, wie ist es denn bei dir? Ich habe jetzt erstmal gefragt, wie ist es bei der Linkspartei? Dann können wir darüber reden, dann können wir die CDU reden. Dass ich ein Gefühl dafür habe, dass die CDU als Blockpartei Bestandteil des Systems war, das kannst du mir durchaus unterstellen, das habe ich. Und deshalb haben wir auch 1990 nach der Wiedervereinigung nicht die Ost-CDU in Jena unterstützt, sondern den demokratischen Aufbruch, weil wir eben nicht genau wussten, an wen wir kommen, wenn wir die Ost-CDU unterstützen. Also das ist mir schon bewusst. Aber du hattest ja, der Einstieg in das Gespräch war ja jetzt auch, wie ist das bei schwierigen, kabbeligen Mehrheitsverhältnissen? Und da habe ich ganz persönlich gesagt, warum ich mit der Linkspartei ein Problem habe. Das kann man ja mal so stehen lassen.
Aber ist das, also ne, das ist ja eine Geschichte von vor 30 Jahren. Also ne, wenn wir uns heute die Linke angucken in den Ostparteien, ist es noch das? Ich meine, doch auch diese alten SED-Mitglieder sterben mehr und mehr weg. Das hat ja mit unserer Generation dann immer weniger zu tun, ne? Und ist es immer noch das, worauf wir uns aufhängen müssen? Oder sollten wir gucken, wie können wir produktiv in die Zukunft arbeiten?
Nee. Ja, pass auf. Wir diskutieren über Identitäten. Und es wird hier von einer ostdeutschen Identität geredet. Und da würde ich als erstes mal ein dickes Fragezeichen machen, dass das ein und dieselbe Identität ist, wenn die Leute an Ostdeutschland und ihr Leben in der DDR denken. Das ist nicht ein und dasselbe Gefühl. So, das muss man erstmal festhalten. Und ich gehöre eben zu denen, die sagen, also lass mal bitte nicht die und dann sozusagen hinten runterfallen, die sich in der DDR nicht so wohl gefühlt haben, die vielleicht Fluchtversuche gemacht haben oder die geplant haben. Das hatte ja alles seine Gründe. Also wenn wir über in einem Ost-West-Podcast über Identitäten und Bewusstsein sprechen, dann bin ich sehr skeptisch, ob man mit diesen pauschalen Identitätszusprechungen, Zuweisungen überhaupt die Wirklichkeit trifft. Also meine Identität, wenn ich das noch eben sagen darf, die hängt doch davon ab, wie alt ich bin, ob ich ein Mann bin, ob ich eine Frau bin, wo ich lebe. Natürlich auch von meiner Biografie, natürlich auch, wie mich andere sehen. Das kommt alles zusammen zu einem Identitätsgefühl. Wir haben ja schon in der Diskussion, du hast vorhin die Türken erwähnt, diese singularistischen Identitätszuweisungen, du bist Muslim, also musst du so denken wie IS. Davon müssen wir wegkommen. Wir sind auf mannigfaltige Art verschieden. Und wir haben mit West und Ost ganz viele Gemeinsamkeiten, je nachdem, ob wir jung sind, alt sind, gebildet sind, nicht so gebildet sind, Fan von Dynamo Dresden oder vom HSV. Also das ist alles sehr unterschiedlich zusammengesetzt.
Ja, aber dazu muss man, glaube ich, sagen, dass es gibt nicht das eine Ostdeutschland, aber es gibt eine ostdeutsche Zugehörigkeit. Weil wir sind, auch ostdeutsche Identitäten sind komplett unterschiedlich. Das würde ich dazu nur sagen. Aber Nora, du wolltest dich entscheiden.
Ja, ich würde auch sagen, klar, es gibt die Rostocker, es gibt die Leipziger, es gibt die Thüringer. Aber wenn wir jetzt über Ungerechtigkeiten sprechen, macht es halt für mich aus meiner Perspektive auch Sinn, von den Ostdeutschen zu reden, weil wir alle die gleichen Erfahrungen haben, weil wir alle unter den strukturellen Ungerechtigkeiten leben. Und das findet einfach in der Debatte auch sehr viel mehr Gehör, als wenn ich sagen würde, die Mecklenburg-Vorpommeraner kommen in der Bundespolitik nicht mehr vor, seit Angela Merkel oder so. Also es gibt ja diese, sind wir ja eine Insel. Also wenn man sich diese ganzen Karten anschaut, Vermögen, Tennisplätze, also da sieht man ja immer noch diesen Unterschied, dass es ein ganzes Land betrifft. Insofern macht diese kollektive Identität schon Sinn, wenn man auf etwas hinweisen möchte.
Aber kommen wir nochmal wieder zurück zum Konservatismus, weil eigentlich wollte ich gerade über Kompass Mitte reden, warum ihr das gegründet habt und warum, also was für dich so der Anlass dafür war.
Ja gut, es gibt einmal den Grund, über den haben wir vorhin schon ein bisschen geredet. Wir finden, dass die Wahlergebnisse der Union schlecht waren, 28,6% bei der Bundestagswahl, jetzt bei den Meinungsumfragen 25, teilweise 24%. Und das muss ja Anlass sein, darüber nachzudenken, ob der Kurs, ob die Richtung so stimmt. Und da haben wir einen Vorschlag gemacht, wie man den Kurs korrigieren sollte, eben sich stärker an dem C orientieren wieder, die Breite der Partei nach außen sichtbar machen, also auch den sozialen und den liberalen Teil, auch durch Personen stärker nach außen sichtbar machen. Und dann haben wir in der Tat relativ viel dazu geschrieben, wie wir mit der AfD richtig umgehen, aus unserer Überzeugung. Und da gibt's erstmal die Gemeinsamkeit, auch Friedrich Merz, der Bundesparteitagsbeschluss, keinerlei Zusammenarbeit. Aber jetzt kommt der Punkt, und da wäre ich dann mal auf Noras Einschätzung auch da interessiert. Dann lesen wir vor allen Dingen aus Ostdeutschland, ostdeutschen Kommunen, ostdeutschen Landkreisen, Stimmen wie von dem Landrat Witschers in Bautzen, der sagt, also für mich interessiert dieser Abgrenzungsbeschluss überhaupt nicht. Wir arbeiten hier mit der AfD als CDU im Kreistag ganz prima zusammen. Oder jetzt in Mecklenburg-Vorpommern diese gemeinsame Abstimmung über irgendeine Ostseebrücke. Das alles macht sofort bundesweite Schlagzeilen und wirft die Frage auf, wie ernst ist das denn zu nehmen, wenn Friedrich Merz sagt, keinerlei Zusammenarbeit. Offensichtlich passiert sie ja doch. Und deshalb bin ich der Meinung, die Bundespartei, auch die Landesverbände dürfen das nicht dulden. Sie müssen mindestens die Themen so ansprechen, dass die breitere Öffentlichkeit versteht, also das, was Herr Witschers in Bautzen macht, wird A zur Kenntnis genommen und wird von den übergeordneten Gremien der Partei öffentlich missbilligt. Das ist das, was ich erwarten würde und das ist bisher nicht passiert.
Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass die Landesverbände auch keinen Zugriff auf die Kommunalpolitiker mehr haben, weil die sich denken, ich mache hier Politik für mein Dorf, für meine Stadt und wenn ich Mehrheiten mit der AfD leichter bekomme als in der Mitte durch irgendwelche Versprechungen, was auch immer, dann machen sie es halt einfach. Und es ist nicht meine Haltung. Ich würde immer Mehrheiten in der Mitte suchen, aber es gibt halt Leute, für die ist es einfacher, ihre politischen Vorhaben mit der AfD durchzubekommen. Da muss man halt auch eben schauen, gibt es eben diese Überschneidung von politischen Programmen oder woran liegt es? Oder ist man sich auf persönlicher Ebene ähnlicher?
Aber Nora, da würde ich doch sagen, wir sind ja keine Freie Wählervereinigung für Bautzen oder sowas. Da könnte ich mir so eine Politik noch vorstellen. Man ist ja sozusagen in der Gesamtverantwortung einer Strategie gegenüber der AfD. Und deshalb muss man sich halt für die richtige Einstellung und des eigenen politischen Vorgehens gegenüber der AfD vielleicht mal anschauen, was die AfD für eine Strategie verfolgt. Sie hat zwei Ziele. Das eine ist, sie möchte als normale Partei angesehen werden. Deshalb nützt ihr jede Abstimmung, auch in jeder Kommune, wo sie da quasi mit dabei ist, vor allen Dingen, wenn sie ausschlaggebend war für die Mehrheit. Und zweitens, sie möchte die CDU vernichten. Das sagt sie ganz deutlich. Sie möchte die CDU vernichten. Und da frage ich mich, wie kann ich denn in einem Landkreis mit einer Partei zusammenarbeiten, die eigentlich meine Partei vernichten will?
Du, ich frage mich das auch.
Und die Strategie der AfD ist doch die, jede Abstimmung, die die CDU mit der AfD macht, verbreitert und vertieft den Graben zwischen CDU und SPD und Grünen auf der anderen Seite. Und dann wird durch Kulturkampfthemen wird die Polarisierung in der Gesellschaft weiter vorangetrieben, dass es am Ende nachher nur noch zwischen links und rechts geht, es quasi keine Mitte mehr gibt. Und die Hoffnung der AfD ist, dass in dieser Polarisierung rechts-links die CDU dann sozusagen auf die rechte Seite kommt und da wird sie dann vernascht. Das ist die Strategie der AfD. Und die kann man vielleicht auch einem Landrat in Bautzen erklären.
Ich verstehe die Denkweise dahinter. Ich frage mich nur manchmal, wenn ich mir zum Beispiel die CDU in Sachsen angucke, ob da so eine große andere Strategie tatsächlich herrscht. Also ich habe mal für den Dachverband der migrantischen Organisationen in Sachsen gearbeitet. Und zur letzten Landtagswahl war es Ziel sozusagen des Finanzministeriums, das untersächsischer Regierung war sozusagen, den rot-grünen Vorraum auszudichten, indem man über den Rechnungshof guckt, was machen eigentlich ganzen die Organisationen da und wie kann man in dem Punkt sozusagen, was kann man da vielleicht schon dicht machen an Organisationen, was nicht. So, das, wir haben über Jahre mit denen zusammengearbeitet, mit dem Rechnungshof und allem Möglichen. Wir haben immer zugearbeitet, weil gerade wenn man ein kleiner Verein ist am Anfang, dann kann man das, hat man noch nicht die Kompetenzen und das hat sich verbessert. Und da war aber meine Frage immer, warum macht ihr das jetzt? Weil die CDU und die Grünen sind hier so marginal. Wir müssen ja eigentlich gucken, wie können wir gemeinsam sozusagen Strategien fahren, um die AfD kleiner zu machen. Und ich habe manchmal das Gefühl und manchmal auch das Gefühl jetzt bei Merz zum Beispiel mit diesen Stadtbildaussagen zum Beispiel, wenn er das so macht, dass er auf so einen Kampf zwischen AfD und CDU setzt, um die anderen zu marginalisieren, um dann aber immer in Regierung so die starke Mehrheit zu haben, weil die anderen so klein sind und dann eher durchregieren zu können. Ist das noch Brandmauer dann, wenn man schon die Politik eigentlich der anderen mitmacht dann? Oder ist die eigentlich schon lange weg? Weil es ist ja nicht nur die CDU zum Beispiel auf kommunaler Ebene, die mit der AfD zusammenarbeitet.
Also erstens, also die letzte Bemerkung ist richtig und es ist, das will ich an der Stelle auch mal sagen, es ist nicht alleine Aufgabe der CDU, die AfD klein zu halten. Ne? Also das ist schon eine Aufgabe aller demokratischen Parteien und da haben alle noch durchaus Möglichkeiten und leider hat die AfD ja gerade auch in der Regierungszeit der Ampel nochmal besonders stark zugenommen. Das gehört ja nun auch zu den Wahrheiten, weil du Sachsen erwähnst. Also soweit ich informiert bin, haben wir da jetzt eine Minderheitsregierung. Darüber könnte man auch nochmal reden, wie schwierig und problematisch das ist. Aber soweit ich weiß, wird dort nicht mit der AfD zusammen. Also es sucht sich niemand in dieser Minderheitsregierung die Stimmen, die man in sozusagen als Regierungsfraktion hat, die fehlenden Stimmen bei der AfD. Die AfD ist außen vor in Sachsen. Das finde ich schon mal eine ziemlich...
Nee, also nicht auf Landesebene, aber mit der Brandmauer meine ich auch, was bringt eine Brandmauer, wenn man die Politik von der AfD übernimmt und die dann macht? Weil dann hast du die Brandmauer von der anderen Seite ja schon ausgehöhlt und sie fällt.
Naja gut, also mit der Stadtbildäußerung hat er ja nicht die Politik von der AfD übernommen, er hat die Sprache übernommen und insofern kann man fragen, ob es da irgendwelche Gemeinsamkeiten geht. Aber andererseits hat er ja auch oft genug betont, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben wird. Aber ich sehe halt schon, dass es schwierig wird, wenn man dann die Sprache übernimmt, ja.
Aber das ist, Merz hat jetzt wirklich nur die Sprache übernommen. Das will ich ihm gar nicht auslegen. Und nee, es gibt ja auch eine andere Lesart, wenn ich das positiv auslegen würde wollen, dann sage ich, ey, hier in Berlin, ich sehe gerade eine Armut, die war hier vor 2 Jahren noch nicht da. Und wenn er dieses Stadtbild meinen würde und nicht noch hinterhergeschoben hat, dass er deswegen jetzt dafür sorgt, dass mehr abgeschoben wird, dann würde ich ja mit ihm mitgehen und lass uns daran gemeinsam arbeiten, wie kann man das wieder verändern. Aber dann nochmal die Töchter zum Beispiel vorzuschieben, da bin ich dann auch an einem Punkt, wirklich sind wir immer noch an diesem Punkt, weil es gab auch sexuelle Belästigung, Vergewaltigung, es gibt hier einen Berichte von Bericht zum Thema geschlechterspezifische Straftaten, wo am Ende auch gesagt wird, lediglich die überwiegende Zahl der Opfer und Tatverdächtigen ist deutsche Staatsangehörigkeit. Ne? Und dann bin ich halt so, warum schafft Merz es nicht auch mein Kanzler zu werden? Weil wir sind an einem Punkt, wo ich sage, Angela Merkel, so, ich vermisse Mutti, muss ich ehrlich sagen. Früher war das anders. Es ist wir merken das auch hier im Podcast, nicht meine Denkrichtung und ich komme aus einer anderen Ebene. Aber trotzdem war Merkel immer Kanzlerin von allen. Und Merz kriegt das nicht so richtig hin und das macht mir halt Sorge, weil ich halt auf so stabile Demokratinnen wie euch beiden, da setze ich drauf. Wir brauchen die Konservativen im Kampf gegen Rechtsextremismus, so, aber auch um dieses Land voranzubringen. Warum kriegen wir das zusammen nicht mehr hin?
Ja, also das ist schon eine wichtige Frage und die Entscheidung, die sich ja dann auch in ziemlich harten Auseinandersetzungen niedergeschlagen hat, eine Zeit lang die Grünen als den Hauptgegner der CDU zu definieren, die war natürlich fatal. Ich habe ja vorhin, wie ich die Grünen sehe, was dazu gesagt. Aber das eigentliche Problem bei dieser Stadtbilddiskussion, bei vielen anderen, ist ja die Verknüpfung mit Migration. Also natürlich haben wir Probleme und früher hätte man sie präzise definiert als Probleme der inneren Sicherheit und Ordnung. Da wäre erstmal, und dann hätte darunter der Alkoholiker gepasst, das sind in der Regel Muslime nämlich nicht. Da hätten die Obdachlosen mit ganz unterschiedlichen Schicksalen dazu gepasst, die aber irgendwie auch natürlich ein Problem, vor allen Dingen rund um Bahnhöfe sind. Das Drogenproblem hätte dahin gehört, die Kriminalität hätte dahin gehört. Also das hätten wir unter innerer Sicherheit diskutiert. Und jetzt ist es mit Migration sozusagen vermengt worden. Und das war eben der Punkt, der auch zu Recht kritisiert worden ist, den ich auch kritisiert habe. Und davon müssen wir, glaube ich, wegkommen. Das ist aus meiner Sicht auch einer der größten Fehler, die CDU in der letzten Zeit gemacht hat, dass sie sich, obwohl es viele andere wichtige Themen gibt, sich so stark ausschließlich auf das Migrationsthema gestürzt hat, vor allen Dingen auch in der Außenwirkung kam diese Äußerung immer besonders mit hoher Reichweite in die Haushalte. Ich will das mal ein Beispiel vielleicht noch kurz sagen. Wenn Volkswagen für alles nur mit dem Slogan werben würde, Freude am Fahren, dann würden die Leute den letzten Euro zusammenkratzen, um sich einen BMW zu kaufen. Weil das ist der Slogan von BMW, Freude am Fahren. Wenn Linnemann gefragt wird, was sind die drei wichtigsten Probleme, vor denen Deutschland steht, und er sagt Migration, 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 dann ist doch völlig klar, dass die Menschen die Partei wählen, die alle Probleme in Deutschland von der Wiege bis zur Bahre auf Migration zurückführt. Das ist die AfD. Natürlich ist Migration ein wichtiges Thema. Wie kontrollieren wir sie? Wie lösen wir die Integrationsaufgaben? Aber ich will mal zwei, drei Themen nennen, die aus meiner Sicht mindestens so wichtig, wenn nicht wichtiger sind. Wie kriegen wir die russische Aggression gestoppt? Wie gehen wir sozusagen mit unseren Sicherheitsfragen um angesichts einer Trump-Regierung, die nicht mehr sicher an der Seite aller Demokratien steht? Wie wird das mit unseren sozialen Sicherungssystemen, Rente, Gesundheit, Pflegeversicherung in einer immer älter werdenden und damit auch kränker werdenden Gesellschaft? Wie ist das mit der Digitalisierung? Und. Es gibt wirklich viele andere wichtige Themen. Und in dem Moment, wo wir stärker über die reden, und da bin ich jetzt auch bei der Frage, was hat es dann für Auswirkungen auf die AfD? Dann würden die Leute nämlich sagen, okay, das ist jetzt ein wichtiges Thema. Wie machen wir das mit der Rente oder Pflege? Ich werde ja vielleicht auch pflegebedürftig. Und dann wird man zur AfD gucken und sagen, was sind denn eure Vorstellungen? Und dann sagen die, ja, wir wollen vielleicht da auch die Migranten wegschicken. Und da würden die Leute sagen, das, so weit kommt's noch. Das sind ja die Einzigen, die im Augenblick nur da sind, in genügender Zahl, um die Pflegeleistung zu erbringen. Mit anderen Worten, wenn wir über diese Sachthemen reden würden, dann wäre ganz schnell deutlich, und alle Welt würde über diese Sachthemen reden und fragen, was sagst denn du als Partei dazu, was sagst du als Partei dazu? Dann würde ganz schnell deutlich, dass die AfD dazu nichts zu melden hat. So, das ist der Punkt. Also ich habe schon in der Jungen Union ganz früh gelernt, es gewinnt derjenige eine Wahl, dessen Themen diskutiert werden. Das nennt man Neudeutsch Agenda Setting. Und wir bedienen immer wieder mit neuem Wasser das Agenda Setting der AfD und wundern uns, dass sie die Stimmen kriegt.
Ruprecht, da würde ich dir absolut zustimmen. Und ich glaube, da können wir uns, und das ist das, was ich mir halt eigentlich wünsche. Wir müssen ja nicht gleich denken, aber zumindest was Demokratie angeht, fest an einen, also uns unterhaken sozusagen und genau dann die Themen besprechen, die da sind. Nora, was ist denn für dich als so junge Person auch, was wären denn so Akzente, die der Konservatismus oder die christlich-liberal-demokratischen Strömungen, was die jetzt so setzen müssten, genau dafür, um eine Zukunft für uns als junge Generation zu gestalten?
Also dadurch, dass ich ja auch jung und eine Frau bin, würde ich mir natürlich viel mehr feministische Politik wünschen, auch wenn wir es nicht so nennen, aber dass man halt dieses ungenutzte Potenzial, gerade was wir an Frauen in Deutschland haben, dass man das viel stärker nutzt. Und da gehört halt auch eine Reform des Steuersystems dazu, dass Frauen nicht immer wieder, nachdem sie ein Kind bekommen haben, die blödeste Steuergruppe erhalten, die sie eigentlich nur kriegen können. Und da gehören halt auch Frauen in den Vorständen. Also da geht es von Quoten bis zu Frauenförderung. Da würde ich mich bei meiner Partei noch mehr freuen, wenn wir das noch mehr durchkriegen könnten.
Aber Noah, jetzt mal auch wirklich wieder, ne? Also diese 10 Frauen, diese 10 Männer auf der Landesliste Sachsen-Anhalt, das jetzt behaupte ich mal ganz frech, das würde wahrscheinlich in keinem anderen Bundesland so passieren, auch nicht in anderen ostdeutschen Ländern.
Ja, ich weiß auch dann immer nicht mehr, was ich dazu sagen soll, außer die Männer sind halt in der Mehrzahl, die Männer sind an den Orten, wo die Posten vergeben werden.
Sie trauen sich das einfach und ja, sie trauen sich das. Es gibt auch keinen Druck aus der Bundespartei zu sagen, also Leute, das könnt ihr nicht bringen. Jetzt reißt euch mal am Riemen und wir haben einen Beschluss des Bundesparteitages auf den Listen. Jeder dritte Listenplatz eine Frau, dieses gemäßigte Quorum, wo Merz ja noch für gekämpft hat. Aber es nützt der ganze Kampf auf dem Bundesparteitag. Und das hatte sich ja abgezeichnet in Sachsen-Anhalt. Das hatte sich ja abgezeichnet. Es ist ja nicht vom Himmel gefallen, diese Liste, dass man da nicht interveniert. Also politische Führung hat eben auch mal mit solchen Unbequemlichkeiten zu tun. Das muss Merz ja nicht selber machen, kann Herr Lindemann das machen lassen.
Ich wollte gerade sagen, fehlt es dann an Autorität sozusagen von oben, dass man sagt, hier, das ist unsere politische Linie und die muss jetzt auf alle Ebenen auch durchgeführt werden, weil eigentlich ist ja der Sinn von den kommunalen und Landesebenen und so, dass es geteilt ist, dass man halt auch voneinander abgetrennt arbeiten kann, um nicht direkt wieder so ein Durchregieren zu ermöglichen, ne?
Ich glaube, auf dieser Ebene fehlt es einfach an Bewusstsein und es fehlt an Mehrheiten. Ich glaube, wenn dieses Thema auch en vogue wäre, dann würden wir dafür auch Mehrheiten bekommen. Also ich meine, sogar Markus Söder schmückt sich ja häufig damit, dass er so ein Frauenförderer ist. Also ich glaube, in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern, es gibt nicht so wirklich das Bewusstsein dafür und es gibt auch nicht wirklich die Frauen, die sich dafür einsetzen, weil sie auch immer noch denken, ich bin keine Quotenfrau, sondern ich will durch Leistung hervorstechen.
Und ist das dann auch ein Unterschied zwischen so Ost und West in Konservatismus? Also, ne, was ist da? Aber ich frage mich, was sind denn die eigentlich die größten? Also, ich sehe sie für mich schon, aber was sind denn so Unterschiede zwischen Ost und West in der CDU?
Also, um das zu sagen, also mit der Frauenförderung sind wir im Westen auch nicht wirklich gut. Also, wir haben auch als Partei insgesamt nur 25% der Mitglieder sind weiblich. Das ist viel zu wenig. Wir sind auch viel zu alt. Das kommt auch noch dazu. Aber generell sind halt in Deutschland, das ist jetzt auch wieder ein Problem, was wir gemeinsam haben, nur knapp mehr als 1 Million Menschen überhaupt Mitglied in einer demokratischen Partei. Das ist viel zu wenig. Und ich werbe dafür, dass sich die Menschen überlegen, in eine Partei einzutreten. Und dann gucken dich die Leute an und sagen, also auf die Idee wäre ich jetzt nicht gerade gekommen. Und dann kommen ganz viele Punkte, die die Parteien alle falsch machen. Und damit haben die fast in allen Punkten auch recht. Aber das, worüber zu wenig geredet wird, könnte gelegentlich auch in der Taz was zustehen, dass unsere Demokratie ohne politische Parteien nicht denkbar ist. Punkt. Nicht denkbar. Und wenn man das erstmal sich klar gemacht hat, dann kann man nicht mehr distanziert gucken und warten, machen Sie es jetzt mal endlich besser, dann engagiere ich mich vielleicht auch. Sondern dann kämpft man sozusagen mit einem Parteieintritt für unsere Demokratie.
Okay, also das finde ich ja immer interessant, aber so vielleicht nochmal auf Nora, so auch die jüngere Perspektive, weil ich habe ja auch ganz lange mich in der SPD abgekämpft, weil ich Sachen verändern wollte und anders machen wollte und irgendwann einfach gemerkt, ich verschwende hier meine Zeit. Ich komme mit den Sachen, die ich verändern möchte, nicht weiter, weil ich die ganze Zeit gegen Türen abbrenne und dann einfach verstanden habe, ey, ich stelle die ganze Zeit mein eigenes Leben zurück, mein Studium, meine Freunde, meine Familie und wofür? Dass ich am Ende, ne, als schwarzer Mann, werde ich dann doch oft als Token so als Äffchen durch die Manege geführt. So, guck mal, wir haben ja diese eine Person. Aber wenn ich strukturell mitentscheiden möchte, um was zu verändern oder mir auch Plätze dann erkämpfen möchte, weil ich gesagt habe, ich will Verantwortung übernehmen, ich bin hier, nutz doch das, was ich an Kompetenzen mitbringe, nutz das doch gerne für die Partei, dann werde ich ausgebrannt. Und dann habe ich nämlich irgendwann gesagt, nee, das macht mich gerade hier krank. Ich gehe raus und habe mir dann den Journalismus gesucht, um da weiter für zu kämpfen. Aber auf einer anderen Ebene, Nora, erlebst du das so auch? Müssen sich da Parteien ändern?
Ja, ich bin froh, dass es den Ageism anscheinend in der SPD auch gibt. Aber bei uns in der CDU ist es...
Überall, glaube ich.
Ja, dann ist es überall wahrscheinlich so, dass die Älteren erstmal gucken, so behauptet euch jetzt erstmal, ihr jungen Hüpfer, zeigt mal, was ihr wirklich könnt und klebt mal noch 3 Wahlkämpfe, 500.000 Wahlplakate und dann könnt ihr vielleicht mal in den Vorstand gewählt werden. Also ja, es gibt halt immer noch so eine Skepsis gegenüber jungen Menschen. Ich glaube, daran kranken wir tatsächlich auch, weil wenn wir diese jungen Menschen nicht nach vorne stellen, dann haben wir immer ja das gleiche Bild in der Öffentlichkeit und das ist halt Altmann westlich. Und das ist ja auch in der SPD so.
Also Noah, ich habe mich jetzt mal gerade auch mit dieser Sachsen-Anhalt-Nummer beschäftigt. Und da ist es so, dass die einen sehr strikt durchgehaltenen Regionalproporz haben. Also es ist mit der Liste wird sozusagen garantiert, weil das ist der Partei wichtig. Und das ist ja erstmal auch ein akzeptables Argument, dass möglichst jede Region Sachsen-Anhalts auf dieser Liste, ich sage jetzt mal, unter den ersten 10 vorkommt. Jetzt könnte man aber sagen, warum ist denn euch nicht was anderes wichtig? Zum Beispiel die Altersstruktur und die Geschlechterstruktur. Macht doch mal die Liste danach und dann könnt ihr als Drittes immer noch gucken, dass das einigermaßen aufs Land passt. Aber dieser Gedanke, der ist dann auf einmal Quote, während eben die Regionalquote nicht als Quote diskutiert wird. Und derjenige, der jetzt über den Regionalproporz auf die Liste kommt, der hat jetzt auch nicht das Gefühl, ich bin da nur deshalb draufgekommen, weil ich zufällig in Halle wohne und nicht in Magdeburg.
Aber kriegt man das in der Partei durch? Kriegt man das durch, das zu verändern, Ruprecht?
Das weiß ich nicht. Also ich bin jetzt 53 Jahre in der CDU, habe natürlich längst nicht alles durchgekriegt, was ich gerne wollte. Aber man muss natürlich auch immer sehen, allein kriegst du gar nichts geändert. Also muss ich in Gruppen zusammenschließen. Und in einer Gruppe sind es immer etwas unterschiedliche Vorstellungen. Und eine Partei ist insofern halt auch eine Gruppe. Und man ist in einer bestimmten Grundrichtung, deshalb in dieser und nicht in einer anderen Partei. Und dann muss man Kompromisse machen und dann muss man halt gucken, dass man Mehrheiten kriegt. Klar, das, manchmal kriegt man sie, manchmal kriegt man sie nicht.
Also es gibt halt immer die Leute, die sich komplett abrackern in der Partei. Es gibt die Leute, die halt einfach mitsegeln. Aber es wird sich nie so wirklich als Team gesehen, sondern dann geht es irgendwann um Posten, dann geht es irgendwann um Gehälter. Und das verengt dann irgendwann so ein bisschen den Korridor. Und man vergisst halt einfach, dass diverse Teams um 36% ein besseres Ergebnis erzielen. So. Und dann muss man sich halt aber irgendwie auch nicht wundern, wenn dann halt überall die gleichen sitzen und man überall immer auf die gleichen Lösungen kommt. So, und daran kranken unsere Parteien in Deutschland halt komplett.
Ja, also ich werbe schon lange dafür, dass wir uns auch stärker als Plattformpartei verstehen. Also das Grundgesetz ist ja viel schlauer, als man so beim ersten Draufgucken meint. Da steht nämlich für die Parteien drin, sie haben den Auftrag, an der Willensbildung der Bevölkerung mitzuwirken, nicht sie zu ersetzen. Also wenn die Partei mal durchbuchstabieren würde, was heißt denn an der Willensbildung mitwirken, dann käme man von alleine auf die Idee, dass man sie vielleicht noch viel stärker öffnen müsste, auch für Gespräche, Dialogformate mit auch Nicht-Parteimitgliedern, mit der Bevölkerung, mit Interessengruppen. Und dann hätte man auch ganz andere Gefühle, auch bei denen, die sagen, mich repräsentiert niemand. Also wenn ich nicht so eine Plattform anbiete, dann klappt das nicht. Und ja, deshalb ist Politik auch wirklich so kompliziert und so schwierig. Also sie soll das Zusammenleben der Menschen regeln. Und wir haben alle etwas unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Interessen. Wir sind ja auch nicht dieselben. Und das so unter einen Hut zu kriegen, dass das für alle einen einigermaßen guten Rahmen gibt, um diese 80 plus x Jahre hoffentlich, die wir so zu leben haben, so zu gestalten, wie man das will. Darum geht's doch.
Und jetzt zum Abschluss. Was ist denn... Welche Hoffnung und Erwartung verbindet ihr denn für die Zukunft eurer Partei oder auch unserer Gesellschaft? Dann machen wir erst Partei und ich frage dann nochmal nach der Gesellschaft.
Meine Erwartung an meine Partei ist einfach, dass wir eher in die Richtung gehen, dass wir das Land einen und nicht spalten, so, und sei es einfach durch subtile Äußerungen, dass man versucht, alle Menschen mitzumeinen, irgendwie niemanden auszuschließen und auf, und gerade in Wahlkämpfen nicht auf Kosten von Minderheiten irgendwie versucht, Stimmen zu sammeln und dass man halt eben auch populistischen Parteien widerstehen kann und denen nicht nach dem Mund redet und ja, auch wenn es manchmal Gegenwind gibt, eben von einer enttäuschten Mehrheit, dass man sagt, okay, gerade läuft es einfach generell auf der Welt nicht so wirklich gut für Deutschland. Das sind jetzt Jahre, die tun ein bisschen weh, aber dass es eben auch wieder besser wird. Also dass man irgendwie auch eine optimistische Zukunft irgendwie zeichnen kann und eben nicht ja nach Schlagzeilen hascht. Das wünsche ich mir von meiner Partei.
Ja, das ist, finde ich ein super Wunsch und ich finde mich da auch wieder. Man hat ja so eine Debatte gehabt, was ist eigentlich so ein Alleinstellungsmerkmal für eine Partei? Also man sucht da so nach Alleinstellungsmerkmalen, auch im politischen Wettbewerb. Und ob das nachher Alleinstellen wäre oder nicht, aber ich finde auch, jetzt auch aus dem C heraus, lässt sich dieses Wir stehen für gesellschaftlichen Zusammenhalt ganz gut als so ein Merkmal formulieren. Also wir wollen, wenn jemand CDU hört, dass er als nächstes denkt, die Partei steht für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das wäre auch meine Vorstellung. Und das Zweite, ja, dass sie sich wieder zu einer Volkspartei entwickelt mit einem Wurzelwerk in alle Bereiche unserer Gesellschaft. Das bedeutet, dass jüngere Menschen sich bei uns engagieren, viel mehr Frauen sich bei uns engagieren. Und das tun sie natürlich nur, wenn sie das interessant finden. Und das interessant finden heißt jetzt nicht nur, das fängt nicht im Landtag oder im Bundestag an, sondern das fängt eben in der Arbeit vor Ort an. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wenn man das denn will. Und ich wünsche aber, und das würde ich jetzt gleich gerne anschließen, dass das der SPD auch wieder gelingt. Weil das sind für die Stabilität sozusagen in Deutschland, jedenfalls nach der Erfahrung der alten Bundesrepublik, doch ganz wesentliche Voraussetzungen gewesen für die stabile Entwicklung, die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg genommen hat. Und ich fürchte, selbst wenn die CDU auf diesem Wege wieder stärker, wir sind da immer noch ein bisschen Volkspartei, aber dann wieder stärker Volkspartei würde und die SPD würde es gar nicht schaffen, dann behauptet man sich als sozusagen letzte verbliebene Volkspartei zwischen lauter kleineren und Klientelparteien dann auch nicht mehr. Also wir brauchen für die Stabilität in Deutschland, glaube ich, tatsächlich zwei große Volksparteien. Und die Grünen waren ja mal auf dem Weg und haben dann aber wieder ein paar Rückfälle gehabt. Da muss man sehen, wie sich die entwickeln. Die Parteien müssen eben auch nochmal wieder selber eine Integrationsleistung erbringen und dürfen sich nicht zu schmal aufstellen. Denn dann sind sie auch von der Klientel, für die sie unterwegs sind, viel zu sehr abhängig.
So, als letzte Frage, Nora. Was kann unsere Generation sozusagen von der Generation von Hubrecht lernen?
Ich glaube, wir können von der Generation lernen, dass wir ein bisschen mehr Geduld haben, dass am Ende des Tages wir sehr froh sein können, in diesem privilegierten Land zu leben, dass wir ja nicht diese... Ich hab das Gefühl, dass es der Generation von Hubrecht eigentlich damals viel, viel schlechter ging, als es uns heute geht und dass wir uns da vielleicht ein bisschen von abgucken und sagen, ja, das und das läuft schief und darauf können wir auch hinweisen. Aber am Ende des Tages wird's alles gut, ja.
Ein bisschen positiver Optimismus für die Zukunft. So, es bedeutet vielleicht Arbeit, aber tschakka, wir packen alle an und dann schaffen wir das. Naja, Ruprecht und jetzt andersrum.
Ja, also natürlich bewundere ich an Jüngeren den Elan, mit dem sie in die Zukunft schauen. Ich sehe natürlich auch welche, die sehr verzagt gucken, weil sie das Gefühl haben, es wird alles eher schlechter. Und ich wünsche mir, dass eben viele mit dem Optimismus, den Nora gerade auch angesprochen hat, in die Zukunft schauen, obwohl sicherlich wir jetzt wieder an der Zeitenwende stehen. Ich hatte vorhin die Stichworte genannt, russische Aggression, völlig veränderte Rolle der USA in der Welt. Und das hat auf Deutschland wirtschaftlich, Exportorientierung etc. riesen Einfluss. Aber wenn wir nicht mit dem Gefühl da reingehen, wir packen das trotzdem, dann werden wir es nicht schaffen. Und dieses wir packen das trotzdem, das kann man schon vielen jungen Menschen anmerken. Und ich glaube auch, ja, dieser dieses auch längerfristig in die Zukunft schauen, was ich alleine eben aus der eigenen, hoffentlich später sich erfüllenden biografischen Lebenserwartung ergibt. Es ist klar, ich gucke jetzt nicht mehr für mein Leben 50 Jahre in die Zukunft. Ich bin 79. Aber Nora guckt hoffentlich 70 Jahre in die Zukunft, weil das könnte ja klappen. Das macht einen Unterschied. Und deshalb wird es auch nachher an der Generation wieder liegen, wie ihre Lebensjahre werden. Genauso wie es sozusagen auch an uns gelegen hat. Ich habe in der Tat, Nora, da würde ich ein kleines bisschen widersprechen, wenn ich das mit der Generation von meinem Vater vergleiche, der war 1918. Habe ich mit dem Jahrgang 46 Riesenglück gehabt. Ich bin in die längste Friedenszeit reingeboren, die Deutschland je erlebt hat. Und ich war bis vor 20 Jahren auch sicher, das könnte ich für meine Kinder und Enkel auch so ziemlich begründet erhoffen. So sicher kann man sich da heute leider nicht mehr sein. Aber wir müssen dran arbeiten, dass ihr das auch mal sagen könnt, wenn ihr 80 werdet. Ich habe mit meinem Geburtsjahrgang Glück gehabt. Ich habe nur Frieden erlebt.
Aber dafür, lieber Buprecht, glaube ich, brauchen wir eure Generation, weil ihr nun mal so viel mehr seid als wir. Wir denken in die Zukunft und ich finde es immer toll, wenn eigentlich dann, also weil ich auch gelernt habe in meiner politischen Arbeit, es sind meistens die älteste Generation und die jüngste Generation, die zusammenarbeiten, weil die einen vielleicht nichts mehr zu verlieren haben, die anderen noch sehr viel zu verlieren haben. Aber man, und ich habe immer das Gefühl gehabt, so die älteren Menschen, die so ihre Enkel haben, die haben mit uns ersatzweise für ihre Enkel gekämpft. Und ich fand, das war eigentlich immer eine schöne Allianz. Und das wünsche ich mir auch immer wieder.
Da ist was dran.
Danke für diese sehr lebhafte Diskussion. Danke, dass ihr mir auch wieder so ein bisschen Hoffnung gebt in so, dass es standhafte Demokratinnen gibt in der CDU, auf die ich mich auch verlassen möchte. Weil das Vertrauen ist mir in dem letzten Jahr so ein bisschen, ja, flöten gegangen, leider Gottes. Und ich hoffe, dass ihr mit dem Kompass Mitte weiter durchkommt, dass Nora, du diesen Laden bewegst, so wie viele junge andere Leute die anderen Läden auch bewegen. Und dass wir wieder in eine Gesellschaft kommen, wo wir mehr als wir und zusammen denken als das Gegeneinander. Danke, dass ihr da wart.
Ja, und da sind wir schon am Ende unserer Folge angekommen. Und ich muss sagen, ich fand's mal wieder gut, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, die anders denken als ich. Und gerade an diesen zwei Personen merke ich, dass es doch in der CDU auch Menschen gibt, wo es gewisse Überschneidungen zu meinem Denken gibt. Und das sind Menschen, auf die ich setze im Kampf dafür, unsere Demokratie zu verteidigen. Ich hoffe, dass sie mehr an Einfluss gewinnen und hoffe, ihr könntet euch viel mitnehmen. Nächste Woche reden wir ja über ein ganz spannendes Thema. Wir reden nämlich über Spionage in Ost und West und da haben wir spannende Gäste eingeladen. Schaltet da auch da gerne wieder ein. Ja, sonst möchte ich mich einfach nur bedanken bei Marie Eisenmann, unserer Redakteurin, und Daniel Fromm für den Schnitt. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als macht's nicht nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser. Bis nächste Woche.